Es war einmal. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin mir sicher, diesen Anfang kennt ihr alle, egal wie alt ihr seid. So fangen nämlich Märchen an. Als ich noch ein kleines Kind war, habe ich Märchen über alles geliebt. Meine Eltern haben sie mir damals vorgelesen und das gibt's heute auch noch manchmal sonntags. Kam dann meistens so eine Verfilmung von einem Märchen im Fernsehen und das habe ich mir dann auch sehr häufig mit meinen Eltern angeguckt. Jetzt die spannende Frage, warum fange ich meine Predigt damit an, über Märchen zu erzählen? Es soll ja hier im Gottesdienst nicht über Märchen gehen. Ich möchte euch auch kein Märchen erzählen, sondern hier soll es um Gott gehen und um Gottes Wort. Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach. Denn die Berichte in der Bibel fangen nicht mit diesen Worten, es war einmal an, wie Märchen es tun. Und schon gar nicht der Bericht des Evangelisten Lukas, von dem der Text verfasst wurde, den ich mir für heute, für diese Predigt herausgesucht habe. Er steht in Lukas 3, 1 bis 14. Und da steht eben nicht so schön wie in einem Märchen, es war einmal das und das zu jener Zeit, sondern sein Text beginnt mit: Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war römischer Statthalter in Judäa. Herodes regierte als Landesfürst in Galiläa, sein Bruder Philippus als Landesfürst in Iturea und Trachonitis. Und Lysanias war Landesfürst in Abilene. Die Hohepriester waren Hannas und Kaiphas. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, so fängt definitiv kein Märchen an, sondern eher ein Tatsachenbericht, ein geschichtliches Dokument. Und zwar basierend auf gründlichen Nachforschungen. Das Handeln Gottes, dokumentiert in der Bibel, spielt sich nicht in einer fantastischen Traumwelt oder in den Elfenbeintürmen von weltfremden Philosophen ab. Nein, es spielt sich mitten in unserer bunten Welt, mitten in der Realität, mit ihren politischen und sonstigen Gegebenheiten ab. Und auch diese Begebenheit, von der Lukas in diesem Text berichtet, da rief Gott Johannes in seinen Dienst. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Das Wort von Gott kommt in unsere Welt durch Boten, die er sich damals ausgesucht und auserwählt hat. Hier ist es der Prophet Johannes, den wir auch sehr gut kennen unter dem Namen der Täufer. Das Wort Gottes geht also aus von dem ewigen, heiligen Thron Gottes und wird zu einem geschichtlichen Ereignis in der Welt. Und was ich besonders finde und super toll an Gottes Wort ist, das ist nicht nur ein Wort, was nur gesagt wird, wie vielleicht andere Worte von Menschen, leere Versprechungen, die manchmal nur Schall und Rauch sind. Das ist Gottes Wort eben nicht. Gottes Wort geschieht. Immer wenn Gottes Wort in die Welt kam und noch kommt, auch heute, dann geschieht es. Es setzt etwas in Bewegung. Im Wort Gottes liegt Kraft und ich finde, man kann mit Fug und Recht sagen, dass es machen kann, was es will. Ganz anders die Worte von uns Menschen. Diese Worte besitzen nicht solch eine Kraft. Auch heute noch besitzt Gottes Wort dieselbe Kraft wie damals. Weil es hier verkündigt wird, geschieht es hier und bewirkt mehr, als wir vielleicht manchmal äußerlich wahrnehmen. Denn ich könnte jetzt nicht nach jeder Predigt an einem Sonntag sagen, die ich gehalten habe oder die Carsten hält, dass das Wort, was wir euch sagen von Gott, was bei euch bewirkt. Zumindest wenn wir euch so äußerlich anschauen würden, könnten wir das nicht mit Bestimmtheit sagen. Und im Text lesen wir nun weiter. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Und dieses Umland um den Jordan herum, die Gegend, dieses Stück Wüste, in dem Johannes zum Propheten wurde, dieser Aufenthaltsort ist auch schon Teil der Verkündigung des Johannes. Johannes geht nicht erst in irgendeine große Stadt wie Jerusalem. Nein, er beginnt genau dort, wo er Gottes Wort gehört hat, dieses zu verkündigen. Und die Einsamkeit, jeder von euch kennt eine Wüste, endlos lange Sanddünen, weit und breit, eigentlich keine Menschenseele. Und diese Einsamkeit der Wüste verhalf Johannes dabei, Gottes Wort genau zu hören. Vielleicht kennt ihr das persönlich von euch auch aus eurem Leben. Also ich kenne das schon. Besonders redet Gott zu mir in der Stille. Wenn ich irgendwo in einem stillen Raum bin, für mich alleine zur Ruhe kommen kann, dann höre ich Gottes Wort meistens sehr stark. Was jetzt nicht heißt, ich kann ihn auch hören, wenn ich durch die Stadt gehe oder spazieren gehe. Aber tendenziell höre ich Gottes Wort besser, wenn ich an einem ruhigen Ort bin und in der Stille, als wenn ich jetzt durch eine volle Stadt laufen würde oder beim Shoppen in einem Geschäft wäre. Und die Wüste ist der Ort, an dem Gott sich als herrlich zeigt. Dort zeigt sich Gott und das zeigt sich, dass er sogar vollbringen kann, in einer leblosen Umgebung Leben zu schaffen. Und das tat Gott nämlich schon bereits in den 40 Wüstenjahren des Volkes Israel. Ihr wisst, Israel musste zur Strafe, weil sie nur gemurrt und gemeckert haben, 40 Jahre lang eben durch diese öde, einsame Wüste gehen. Und Israel war ein Volk, bestehend aus Millionen von Menschen. Und dieses Volk speiste und tränkte Gott in der Wüste, führte es auf sicherem Weg und schloss dort auch schließlich seinen Bund mit dem Volk. Und ebenso wie Johannes hier, von Gott, also Gott, Johannes als Propheten nutzt, ist Gott auch dem Propheten Elia in der Wüste begegnet. Und Johannes, der Täufer, tritt also im Geist und in der Kraft des Propheten Elia auf. Also um den Bogen wieder zurückzubekommen zu der Situation, in der Wüste hörte Johannes das Wort Gottes und in der Wüste predigte er auch. Er trat als Herold des Herrn auf. Jemand, der mit Vollmacht die Botschaft eines Hörers verkündet oder überbringt. Das Wort Herold kennt ihr bestimmt aus dem Zusammenhang mit dem Mittelalter. Damals hatte gefühlt jeder Fürst seinen Herold und dieser war sozusagen der Ansager, das Sprachrohr des Fürsten, damit der Fürst nicht selbst seine Stimme erheben musste, denn die Fürsten waren ja standen sehr weit oben, gehörten zum Adel, die haben nicht so gerne geredet und dachten, ach komm, ich habe doch hier meine Leute. Dafür hatten sie die Herolde, dass die durchs Land gezogen sind und neue Gesetze verkündet hatten oder auch auf so festlichen Festbällen die Gäste angekündigt haben. Und so kann man sagen, Johannes war Gottes Herold. Er kündet im Namen Gottes die Botschaft Gottes an. Und die Botschaft von Johannes hieß einfach, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Also rief Johannes damals zur Umkehr auf, zur Buße. Und all diejenigen, die ihre Sünden bereuten und sich bessern wollten, sollten sich als Zeichen ihres Willens im Jordan taufen lassen. Dann schenkte Gott ihnen die Vergebung der Sünden. Was interessant zu wissen ist, vielleicht am Rande ist, dass diese Taufe noch nicht die christliche Taufe war, wie wir sie heute kennen, denn diese Taufe geschah ja vor Christi Tod und Auferstehung. Denn Johannes ist ja, wie ich die Predigt schon genannt habe, ein Wegbereiter für Christus. Also Christus existierte noch gar nicht. Und dennoch war diese Johannestaufe aber schon ein Zeichen der Gnade des lebendigen Gottes. Johannes verkündigte die Taufe und Änderung des Lebens. Und ich denke, auch heute ist das Ziel jeder christlichen Predigt. Dass Menschen ihre Sünden bereuen, umkehren und Gottes Vergebung erlangen, die durch sein Wort und durch die Taufe zu ihnen kommt. Damit ist diese Bußpredigt des Johannes nicht nur eine zuverlässige geschichtliche Tatsache, sondern vielmehr Gottes Botschaft an uns. Und an dieser Stelle werden wir von Johannes an eine Weissagung des Propheten Jesaja aus dem Alten Testament erinnert, wo es heißt, eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße, jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Der Prophet Jesaja hat mit diesen Worten zwei Dinge vorausgesagt, die mit Johannes in Erfüllung gegangen sind. Erstens die Stimme in der Wüste und zweitens die Botschaft. Die Botschaft, den Aufruf zur Umkehr, hat Jesaja in ein wunderbares Bild gepackt, wie ich finde. Macht den Weg bereit für den Herrn. Denn wir alle wissen ja, Buße tun bzw. umkehren und sein Leben ändern heißt, Gott einen Weg bereiten, dass er mit seiner Gnade und Liebe zu uns in unser Herz kommen kann. Es bedeutet, alle das beseitigen, was das Ankommen Gottes auch in Jesus verhindern kann. Die Berge der Arroganz vielleicht und die Hügel der Selbstzufriedenheit. Ich brauche keine Hilfe von anderen Menschen, ich bin schon gut genug, ich schaffe das auch alleine. Die Schluchten oder Täler der Trauer und Resignation. Ich habe schon alles versucht, aber mir kann doch eh keiner helfen. Was mache ich denn jetzt? Ist doch eh alles verloren. Die verworrenen, verbogenen und verwinkelten Wege eines Herzens voller Sünde, welches nicht offen und gerade heraus ist, das sind alles Dinge, die es zu überwinden gilt, damit der Erlöser Einzug erhalten kann. Und ja, das galt in Johannes Fall für die Menschen damals, aber es gilt genauso auch heute noch für uns. Wie für eine Autobahn- oder Eisenbahnstrecke, jetzt bildlich gesprochen, eines ICEs, Berge durchbohrt und Schluchten und Täler überbrückt wurden, genauso soll der Weg des Herrn eben und gerade gemacht werden. Aber genau wie die Menschen damals, zur Zeit von Johannes, keine Autobahn- oder ICE-Strecke bauen konnten, weil sie die Mittel und das Wissen gar nicht hatten, so gelingt es auch heute uns nicht, aus eigener Kraft Buße zu tun und unser Leben zu ändern und ihm aufzuräumen. Dort, wo dieses geschieht, ist Gottes Kraft mächtig und schon am Wirken. Und wie das so ist, wenn jemand anfängt zu predigen und von Gott zu erzählen und Dinge weiterzugeben, erreichte auch Johannes als Prediger und Täufer Bekanntheit. Die Menschen kamen, wie später auch zu Jesus, in großen Massen zu ihm in die Wüste, um ihm zuzuhören und sie von ihm taufen zu lassen. Zeigt für mich auf jeden Fall, dass wenn Gott durch einen Menschen spricht, die Worte auch Gewicht haben und die Menschen dann sogar einen Gang in die Wüste auf sich nehmen, um diese Worte zu hören. Denn wie gesagt, Wüste, nichts da, super heiß. Also wenn ich nicht wüsste, dass der in der Wüste spricht, mir was Wichtiges zu sagen hätte, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich würde mich dann nicht extra auf den Weg machen, um den zu hören. Und was ich an Johannes auch so super cool finde und was ihn auszeichnet im Gegensatz zu anderen ist, dass er trotz alledem, obwohl viele Menschen ihm zuhören, da kann man ja auch sagen, oh, da stehen jetzt so viele Menschen, die hören mir zu. Jetzt darf ich ja nichts Falsches sagen und die Menschen verärgern. Das wäre ja ganz blöd. Hinterher entsteht hier noch so ein Mob und die kommen auf mich zu und wollen mich steinigen oder sonst etwas. Aber Johannes, wer ihn kennt, nimmt trotzdem kein Blatt vor den Mund. Und ich sehe mich manchmal, wenn ich ehrlich bin, auch in Johannes wieder. Gerade wenn es so darum geht, Sachen direkt rauszusagen und ehrlich zu sein. Manchmal bin ich auch im Gespräch mit Freunden und dann unterhalten wir uns über irgendwas und dann bin ich manchmal auch so, okay, manchmal ist mein Mund leider schneller als mein Gehirn und das Sortieren der Wörter und das Nachdenken, was sage ich jetzt? Und dann haue ich auch mal gerne die Sachen so direkt raus und bin ehrlich und denke im Nachhinein, hättest du vorher lieber doch dein Gehirn eingeschaltet und ein bisschen nachgedacht, was du da eigentlich gerade gesagt hast. Denn manchmal kann gerade heraus und ehrlich sein irgendwie leider auch recht schonungslos ankommen und verletzend sein oder auch ein bisschen beleidigend. Und auch Johannes rief sehr schonungslos zur Umkehr auf, wie ich finde, Und zwar, indem er weiter zu den Menschen predigt: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Sehr harte Worte, wie ich finde. Und wenn ich da jetzt stehen würde und Johannes hören würde, wenn er mir diese Worte in seiner Predigt sagt, also wenn ich mit den Erwartungen in die Wüste gegangen wäre, yay, cool, da ist jetzt jemand, der berichtet was, der hat was zu sagen, ich bin voll gespannt und voll interessiert, ich möchte wissen, was er mir zu sagen hat. Ja, und dann kommt da sowas bei raus. Also ich würde danach nicht mehr so happy sein und mich gut fühlen, wenn mir jemand solche Worte um die Ohren schmeißen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich würde es wundern, wenn einer von euch danach dann noch solchen Worten noch stehen würde: Yay, tolle Botschaft, lasst uns die abfeiern. Aber mal ganz abgesehen von diesen harten Worten ist die Botschaft auf jeden Fall klar, hilfreich und eindeutig. Schlangenbrut. Die Schlange war damals das Zeichen des Teufels und der Sünde. Und ja, leider sind wir Menschen doch auch von Natur aus häufig, wie man so schön sagt, vom Teufel geritten und von der Sünde beherrscht. Und schon Martin Luther hat damals gedichtet: Dem Teufel ich gefangen lag, in Sünd war ich verdorben. Und das hat sogar Martin Luther gesagt, von dem wir wissen, dass er ein Mönch war. Und dieses Zitat hat einen Blick auf sein äußerlich so frommes Mönchsleben gesagt. Denn er hat erkannt, nur weil ich ein Mönch bin und äußerlich vielleicht super fromm wirke, wenn ich in mich hineingucke, sind wir Menschen doch in dieser gefallenen Welt und nicht ohne Sünde eben. Und eben nicht so fromm, wie wir nach außen hin vielleicht manchmal scheinen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir Johannes doch recht geben. In der Tat sind wir doch erlösungsbedürftig. Und ich finde gerade auch hier jetzt in dem Moment ist Augenwischerei fehl am Platz. Und die will ich auch nicht betreiben, aber wenn man ganz ehrlich ist, Fakt ist doch, Gottes Zorn über den Sünder ist echt und auch gerecht. Auch wenn man das vielleicht nicht wahrhaben will, es ist ein Fakt. Und selbst die Juden damals, auch wenn sie dies gedacht haben, dass sie, weil sie Juden sind und zu Gottes Volk gehören, davor gefeit sind vorm Gericht, können sich nicht darauf ausruhen und eben sagen, ja, wir stammen doch von Abraham ab, dem Gott damals das Versprechen gab, ich will dich zahlreich machen, dir ein Volk geben und wir gehören auch zu Gottes auserwähltem Volk. Da haben wir doch die Buße am wenigsten nötig. Denn wir sind Gottes Volk, wir sind perfekt, wir bedürfen der Buße doch nicht. Das sind die anderen drumherum, die noch sündigen, die ganzen Heiden, die wir so hassen, in Anführungsstrichen oder hart ausgedrückt, die haben diese Buße nötig und Gottes Erlösung. Aber wir sind doch Gottes Volk, das sagt doch schon alles. Aber auch sie hatten die Buße ebenso nötig wie die Heiden, die sie, wie gesagt, so hassten. Denn Gott, wissen wir, ist nicht auf sein auserwähltes Volk angewiesen. Es heißt im Text, er könnte sich sogar, wenn er wollte, sich vom Volk abwenden und sich aus Steinen in der Wüste neue Kinder machen. Und auch bei uns heute, unsere Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde und unsere äußeren Voraussetzungen, egal welche es sind, können uns vor Gottes Zorn nicht bewahren. Vielmehr, wie es im Text heißt, die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Ich stelle mir das immer so vor, jeder kennt Holzfäller. Und die Axt an die Wurzel gesetzt heißt, sie ist schon auf Position, dass der Holzfäller theoretisch nur noch so ausholen muss und den Baum einen Schlag verpassen kann. Und wenn wir dieses Bild auf uns übertragen und wir diese Bäume sind, wo die Axt schon an der Wurzel sitzt, sähe es doch, wenn wir dieses Bild betrachten, sehr schlecht für uns aus. Aber wäre da nicht der Gärtner Jesus, der seinen Vater bittet, Herr, lass ihn noch dieses Jahr stehen, ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Dann hätte uns der Zorn Gottes wahrscheinlich schon längst getroffen und vernichtet. Denn jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Aber noch ist Zeit der Gnade, genau wie sie bei Johannes war. Noch geht der Ruf aus, den Johannes da schon mal ausgerufen hat. Ändert euer Leben. Das heißt nichts anderes, als dass wir uns von unseren Sünden lossagen und uns die Schuld von Gott abwaschen lassen und ein neues Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit beginnen. Ändert euer Leben und bringt die Früchte hervor, die ein guter Baum trägt. Ändert euer Leben, ein ganz weiterer wichtiger Punkt, was damit in die Rolle spielt, aber ernsthaft und nicht oberflächlich. Denn man könnte ja auch sagen, gut, ich will jetzt nicht, dass bildlich die Axt mich trifft, Gottes Zorn mich trifft, dann ändere ich mal scheinbar so mein Leben, aber tief im Herzen will ich das eigentlich gar nicht und bleibe der gleiche sündige Mensch wie vorher. Und es ist nämlich eine echte Veränderung und ernsthafte Veränderung ist eine Veränderung, die gute Früchte in Form von guten Werken mit sich bringt. Der wichtigste Punkt ist einfach für uns, uns nicht in falscher Sicherheit zu wiegen, sondern den Ernst der Lage zu erkennen, dem Aufruf zur Veränderung folgen. Merken wir, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen, sollten wir Gott um Kraft bitten. Denn sein Leben komplett zu ändern und Jesus nachzufolgen, ist einfach, wie ich persönlich auch finde, ein schwieriger Schritt, den man selten aus eigener Kraft schafft. Herr, erbarme dich. Auch sehr bekannte Aussage, wir sollten die Hand der Gnade Gottes ergreifen, die er uns hinhält. Dem Johannes den Weg bereitet hat, Jesus. Wir sind ja zur Vergebung der Sünden getauft und an dieser Gnade, die uns durch die Taufe zuteil wird, wollen wir auch festhalten und durch sie Rettung empfangen. Tun wir das, werden wir fragen, wie die vielen Zuhörer des Johannes, die sich verändert haben und zum Glauben gelangt sind. Was sollen wir tun? Dann werden wir aufmerksam die Antwort anhören, die er durch Johannes gegeben hat. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Eine super simple und verständliche Antwort. Ich bin mir sicher, diese Antwort versteht sogar jedes Kind. Denn beim genauen Hinschauen ist diese Antwort keine andere als Gottes alte Antwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lasst uns trotzdem diese Antwort neu und sehr aufmerksam hören und sie nicht nach dem Motto, ah, die kenne ich doch schon, ignorieren. Wenn wir unseren Lebensstandard hier in Deutschland mal anschauen, ich meine, früher als Kind dachte ich mir so, wenn ich andere Leute, Freunde gesehen habe, die vielleicht mehr Geld hatten, weil die Eltern einen Beruf hatten, wo die mehr verdient haben und die Kinder mehr Geschenke bekommen haben, tollere Geschenke, super früh ihr erstes Handy, ich hatte mein erstes Handy mit 16 und dann hatte ich, auf Deutsch gesagt, nur so ein Sony Ericsson und die anderen hatten dann schon ihre iPhones oder was weiß ich für Handys. Aber gucken wir unseren Lebensstandard in Deutschland mal an und vergleichen diesen nicht mit anderen in Deutschland lebenden Menschen, sondern mit anderen Ländern, ist unser Lebensstandard sehr hoch. Menschen in anderen Ländern haben oftmals nicht mal das Nötigste zum Leben, was für uns selbstverständlich ist. Also für mich war es bis jetzt immer selbstverständlich, seitdem ich lebe, dass ich genug zu essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass es mir an nichts mangelt, sei es Kleidung oder anderer Gegenstände, dass ich zur Schule gehen darf, dass ich eine Familie habe, die sich um mich kümmert. Alles für mich irgendwie selbstverständlich gewesen. Aber schauen wir nach Afrika oder an andere arme Länder. Die Leute haben teilweise kaum genug zu essen, was für einen ganzen, um über einen Tag zu kommen. Und wenn ich dann in diese anderen Länder schaue, nimmt mich diese Tatsache oft mit, wenn ich halt sehe, wie arm diese Menschen doch in diesen Ländern sind. Und für mich ist auch klar, ich werde es nie schaffen, einen materiellen Ausgleich dort zu schaffen, so wie Johannes das gerne hätte. Aber ich sage mir immer wieder, wenn ich dann in solche Länder gucke, dass ich in diese Richtung an mir selbst arbeiten möchte. Und das heißt für mich, öfter mal etwas abzugeben und mit weniger auszukommen. Denn wenn ich ehrlich bin, ich habe so viel an bestimmten Dingen, da kann ich auch mal was anderen geben, die bedürftig sind und mit weniger auskommen. Denn ich habe ja trotzdem noch genug. Andere spenden gerade auch jetzt in der Weihnachtszeit an Hilfsorganisationen oder helfen vielleicht bei Essensausgaben. Und ich möchte heute auch dich ermutigen, es zu versuchen, wenn du möchtest, ganz nach dem Motto, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Denn wenn man mal so guckt, es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Motto des Johannes umzusetzen, sogar schon im Kleinen. Ja, und wenn wir dann den Text weiterlesen, dann lesen wir, dass bei dieser Predigt alle Menschen der damaligen Gesellschaft waren, nämlich auch einige Außenseiter, die damals am Rande der Gesellschaft standen. Auch diese stehen dort in der Wüste bei Johannes und hören seiner Predigt zu. In diesem Fall sind es Zolleinnehmer und Soldaten, Gruppen, mit denen anständige Menschen damals nichts zu tun haben wollten. Heute wären es vielleicht Obdachlose oder andere Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Aber auch diese Menschen lassen sich als Folge von Johannes Predigt taufen und fragen ihn, was sollen wir tun? Und Johannes Antwort an dieser Stelle finde ich spannend. Denn er hätte ja sagen können, guckt, ist doch ganz offensichtlich, du bist ein Zolleinnehmer, du bist ein Soldat, guckt in die Gesellschaft, eure Berufe sind nicht sehr angesehen, ihr seid ausgeschlossen, ihr steht am Rande der Gesellschaft, ändert doch einfach euren Beruf und alles wird gut. Und sucht euch einen Anständigen. Hier, ihr könnt Zimmermann werden, ihr könnt ein anderer Handwerker werden, ihr könnt Fischer werden, alles Berufe, die ihr nehmen könntet und schon, plupp, seid auch in der Gesellschaft angenommen und angesehen. Aber Johannes überrascht mich mit seiner Antwort, denn er sagt eben nicht das, was ich gerade gesagt habe. Und ich finde, wenn ich in der Bibel lese und so Predigten oder auch Texte von Jesus lese, gibt es oft so Situationen, wo ich denke, da kommt diese Frage, logisch, diese Antwort wird kommen. Und dann lese ich weiter im Text, sehe die Antwort und denke, wow, mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Die überrascht mich doch sehr. Und denn das ist auch bei Johannes der Fall hier, denn den Zolleinnehmern sagt er einfach, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Und den Soldaten sagt er, misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Also im Kern, dass sie einfach Gerechtes tun sollen. Mehr ist es nicht. Tu Gerechtes und du führst ein gutes Leben. Und dein Leben geht auf einen richtigen Weg hin. Und jeder in dem Beruf, den er ausübt, sollte dieses tun. Auch wir heute, finde ich, sollten aufpassen, dass wir nicht den Versuchungen unseres Berufes oder unserer Position an unserem Arbeitsplatz erliegen. Das galt nicht nur für die Menschen damals, die Johannes zugehört haben. Nein, ich finde, genau das gilt auch uns heute noch. Wenn wir Gott ehren möchten, ihm gefallen möchten, brauchen wir nicht unseren Beruf oder unsere Ausbildung zu wechseln. Vielleicht sogar denken, wir müssen ins Kloster gehen oder ihr müsst hauptamtlicher in der Gemeinde werden, so Pastor oder Jugendreferent, wie Carsten ist oder wie ich es bin. Nein, was das Wichtigste ist, tu an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Ausbildung niemandem Unrecht. Erliege nicht möglichen Versuchungen, sondern übe deinen Beruf. Mache deine Ausbildung als einen Gottesdienst. Mach es, wie es dem Herrn gefällt. Bist du Geschäftsmann, ziehe niemanden über den Tisch. Wenn du Handwerker bist, fusche bei deiner Arbeit nicht. Wenn du eine Ausbildung machst oder noch zur Schule gehst, begegne deinem Nächsten mit Liebe und ärgere, mobbe oder verurteile ihn nicht aufgrund seines Aussehens oder seiner Herkunft. Abschließend möchte ich nun langsam zum Schluss kommen und sagen, dass Gottes Wort durch Johannes nicht nur damals geschah, weil es in der Bibel steht und die Bibel von Begebenheiten berichtet, die damals geschahen, wie wir am Anfang des Textes gelesen hatten, im 15. Jahrhundert. Nein, es geschieht auch noch heute, hier und jetzt. Und wie wir alle wissen und auch sehen können, wir sind in der Adventszeit, die Zeit, wo wir uns auf das Kommen Jesu vorbereiten und eigentlich auch das der Hauptgrund ist und wir nichts anderes tun, als auf das Kommen von dem zu warten, dem Johannes den Weg bereitet hat. Die Adventszeit ist für mich auch persönlich die Zeit, wo man nochmal genauer hinschauen kann in sein Herz, in sein Leben und gucken kann, ist mein Herz aufgeräumt und im übertragenen Sinne aufgeräumt und sauber für denjenigen ist, der da kommt. Oder ob, wenn ich jetzt gerade in der Adventszeit vor der Geburt Jesu, wo Jesu in unsere Welt kommt und eigentlich ja auch nichts anderes macht, als bei uns an unserem Herzen anzuklopfen, ich sehe, oh, wenn Jesus jetzt bald kommt und ich schaue ehrlich in mein Herz, merke ich, so eine Grundreinigung wäre vielleicht gar nicht so schlecht und die muss ich noch vornehmen, damit er bei uns ankommen kann, in unserem Herzen und alles für ihn bereit ist, auf den wir warten und dem Johannes den Weg bereitet. Jesus. Amen.